NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. März 1033. Der Todestag von Kaiserin Kunigunde.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden.
Frauen an der Macht. Bei Angela Merkels Amtsantritt war das für die Deutschen noch etwas Neues.
Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Die erste deutsche Regierungschefin. Aber schon 1000 Jahre vor ihr gab es auf deutschem Boden Frauen, die in der Politik die Fäden zogen. Eine von ihnen, Kunigunde von Luxemburg, Kaiserin zu Beginn des letzten Jahrtausends.
Sie war wirklich, ich würde den modernen Begriff nehmen, eine Königin der Herzen. Und hat dabei übrigens ihren Gatten wirklich auch überstrahlt. Das kommt auch in vielen Legenden zum Tragen wieder, dass sie eben viel beliebter war, auch im Regieren, als es ihr Mann war, der doch sehr viel gekränkelt hat.
Eleonore Dehnert hat die Geschichte von Kunigunde zu einem historischen Roman verarbeitet. 2 Jahre lang ist sie dafür in ihr Leben eingetaucht.
Das heißt, Stammbäume lesen, Doktorarbeiten, Ausstellungsbücher und auch ganz viel über Klöster und Mittelalter.
Das Ergebnis füllt mit Hilfe der Fantasie einige Lücken in der Geschichtsschreibung. Denn viel wissen wir nicht über Kunigunde. Das beginnt schon beim Geburtstag. Irgendwann um 980, ein genaues Datum ist nicht bekannt. Fest steht nur, Kunigunde kommt aus guter Familie.
Die Familie war unglaublich einflussreich. Sie stellte Erzbischöfe in Reims und in Trier, Bischöfe in Metz. Ein Onkel von Kunigunde hat die Frau des späteren französischen Königs, Hugo Capet, geheiratet.
Frank Hirschmann, der Historiker von der Universität Heidelberg, hat Kunigundes Leben wissenschaftlich aufgearbeitet. In einer Biografie, die er mit seinem luxemburgischen Kollegen Romain Maréchal verfasst hat.
Als Luxemburger war es immer mein, ja, ich benutze das Wort trotzdem jetzt, mein Baby. Und wir wollten das dann auch den Luxemburgern wirklich beibringen, weil die einzige luxemburgische Heilige ist.
Kunigunde selbst wächst zwar wahrscheinlich in Trier auf, Luxemburg hat für ihre Familie aber besondere Bedeutung. Denn ihr Vater Siegfried ist nicht irgendjemand.
Oh, pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh, pardon, sind Sie der große Mann von Welt?
Er war der Gründer von Luxemburg. Er hat ja die Burg in Luxemburg, die Lützelburg, gegründet. Wo das Grafentum herkommt, wissen wir nicht, haben wir recherchiert. Keiner weiß es, aber es muss eine sehr gute Partie gewesen sein.
Zu der Herrscherdynastie des Heiligen Römischen Reichs, den Ottonen, gibt es zwar
keine Blutsverbindungen, aber Siegfried, also ihr Vater, wurde von Otto III. Als Bruder des Königs tituliert. Da muss man sich wohl so eine Art Blutsbrüderschaft vorstellen.
Trotzdem, davon, dass Kunigunde selbst einmal Herrscherin sein wird, ist erst einmal nichts zu ahnen.
Als Tochter von Graf Siegfried hatte ich von Kindesbeinen an glücklich, wenn auch von der großen Welt unbeachtet, in unserer ehrwürdigen Stadt gelebt. Ein Tag in jenem Sommer reichte jedoch, um mein Leben in völlig andere Bahnen zu lenken.
So beginnt Kunigunde ihre Geschichte in Eleonore Dehnerts Roman »Das Gelübde der Kaiserin«. Dieser besondere Tag ist der, an dem sie ihren späteren Mann kennenlernt, Heinrich von Bayern.
»Mehr als alles andere liebe ich die Goldschmiedewerkstätten«, verkündigte ich laut, als wir wieder durch die Straßen gingen. »Somit sind wir schon zu zweit«, meinte Herzog Heinrich, der mir dann erzählte, dass auch er stundenlang in der Schmiede sitzen könne und jedes Mal eine Gänsehaut bekomme, wenn das flüssige Gold in Formen gegossen wurde.
Als Herzog von Bayern ist Heinrich ein mächtiger Mann im Heiligen Römischen Reich, aber er ist kein ernsthafter Anwärter auf den Kaiserthron. Doch im Jahr 1002 wendet die Geschichte sich unerwartet.
Wie eine Horde wilder Räuber sprengte eine Schar Reiter mit wilden Rufen in den Hof. Sie hatten ihre Pferde nicht geschont. Es stand diesen der Schaum vor dem Maul und die Lenden waren nass. Der Kaiser ist tot! Der Kaiser ist tot! riefen sie.
Der Tod von Otto III. Kommt völlig überraschend. Der Kaiser war erst 21, gerade hatte er sich verlobt. Und er hat keine Kinder, also auch keinen Thronerben.
Die Nachricht vom Tod des Kaisers würde nun mehrere Anwärter auf die Königskrone dazu bewegen, das Königsamt an sich bringen zu wollen. Wir mussten nun allen anderen zuvorkommen, damit die Wahl auf Heinrich fiel.
Aber der Bayernherzog ist nicht der Einzige, der um den Thron kämpft. Seine Konkurrenten Hermann von Schwaben und Eckehard von Meißen haben zuerst mehr Unterstützer. Heinrich Zümpfe dagegen, er ist als Großcousin mehr oder weniger direkt mit dem Kaiser verwandt und er hat den symbolischen Kronschatz in seinem Besitz, die Reichsinsignien.
Ja, genau. Heinrich hat die damals so halblegal an sich gebracht.
Konkurrent Eckehard stirbt unter ungeklärten Umständen. Heinrich handelt schnell und lässt sich kurzerhand krönen, um Fakten zu schaffen. Kunigundes Krönung folgt etwas später in Paderborn.
Noch nie zuvor hatte eine Königin alleine die Krone empfangen. So, wie es einem König gebührt. Dies erfüllte mich mit großem Stolz. Heinrich wollte, dass ich wie die Königinnen vor mir zur Mitregentin erklärt wurde.
Das Paar kann seinen Herrschaftsanspruch behaupten. Heinrich und Kunigunde, sie scheinen ein gutes Team gewesen zu sein. Heinrich spricht von seiner Frau als
Amantissima Conius.
Allerliebste Gemahlin.
Dilectissima Regina.
Geliebteste Königin.
Carissima Contectalis Nostra.
Oder unsere sehr liebe Hausgenossin. Kunigundes Rolle ist nicht nur repräsentativ. Als König ist ihr Mann ständig auf der Reise, er muss die verstreuten Reichsgrenzen sichern. Oft hält seine Frau inzwischen die Stellung in den Stammländern.
Ich nehme mal ein Beispiel. 1012 ist Heinrich in Lothringen beschäftigt. Kunigunde ist in Merseburg. Sie teilt ihm mit, hinter der Grenze will der polnische Herzog Bolesław das Reich angreifen. Und sie hat dann dort Truppen zusammengezogen und der Herzog ist wieder abgedreht. Ohne dass zu Kriegshandlungen kam.
Mein Vorteil war, dass mir die Orte vertraut waren. Ebenso kannte ich die Herren und Bischöfe, die über ein Heer verfügten, und ich war entschlossen, meine Aufgabe zu erfüllen.
Dafür hat Heinrich sie sehr bewundert, dass sie die Verteidigung des Vaterlandes so übernommen hätte.
Ist es üblich, dass die Königin in diesem männlich dominierten Zeitalter so aktiv in der Politik mitmischt? Selbstverständlich ist es nicht, aber Kunigunde steht zumindest in guter Tradition. Auch ihre Vorgängerinnen Adelheid und Theophanu haben die Politik des Reiches mitgeprägt.
Eigentlich kann man die alle drei als das bezeichnen, was wir heute Powerfrauen nennen würden. Durch Adelheid ist Italien ans Reich gekommen, durch Theophanu wurde die ottonische Familie prestigemäßig aufgewertet, weil sie eben eine Verwandte des byzantinischen Kaisers war. Und Kunigunde hat eben wesentlich beigetragen zur Festigung von Heinrichs Herrschaft im Reich.
Otto III. Ist bei Amtsantritt noch ein kleiner Junge. Deshalb führen seine Mutter und Großmutter die Amtsgeschäfte, um den Ottonen die Macht zu sichern.
Theophanu war ja eine sehr starke Frau, eben auch, weil sie den Thron für den Sohn frei halten wollte. Und das ist ja auch noch mal ganz wichtig, dass die Frauen auch immer den Thron praktisch reserviert halten mussten für die Nachkommen, selbst wenn der Mann schon gestorben war.
So weit kommt es für Kunigunde nicht, aber auch sie ist in das Tagesgeschäft eingebunden. In einem Drittel von Heinrichs Urkunden steht sie als Intervenientin, das heißt, sie gehört zu den Unterzeichnern, zum Beispiel von Schenkungen und Stiftungen. Und sie ist loyal, selbst in kritischen Situationen. In die Zwickmühle gerät sie, als einige ihrer Brüder sich gegen Heinrich stellen.
Es war so, der eine Bruder war Herzog von Oberlothringen. Den anderen Bruder hatte Heinrich selbst zum Herzog von Bayern gemacht. Und jetzt wollte der dritte auch noch Erzbischof von Trier werden. Und das war ihm dann zu viel.
Als nun der Erzbischof in Trier tot war, hatte mein noch so junger und unerfahrener Bruder Adalbero leichtes Spiel und ließ sich ohne unsere Zustimmung zum neuen Erzbischof wählen. Mit dem eigenmächtig angeeigneten Amt stellte die Macht meiner Brüder im Westen eine Bedrohung gegen unser Königtum dar.
Da scheint sie auf der Seite Heinrichs gestanden zu haben.
Die sogenannte Moselfehde zieht sich über Jahre. Heinrich belagert Trier und behält am Ende die Oberhand.
Adalbero musste versprechen, dass er kein geistliches Amt mehr innehaben würde. Da es der Brauch verlangte, dass nun ein dauerhafter Frieden angestrebt wurde, schenkte Heinrich Adalbero große Ländereien und Besitz, damit er ein gutes Leben haben konnte.
1014 reisen Heinrich und Kunigunde nach Rom und lassen sich den Traditionen folgend zum Kaiserpaar krönen. Eine erfolgreiche Regentschaft wäre da nicht dieser eine Punkt, in dem Kunigunde die Erwartungen nicht erfüllen kann.
Hauptaufgaben waren, familiäre Verbindungen herzustellen und Kinder zu kriegen. Erstes ist er natürlich sehr gut gelungen mit den Kindern, das hat ja nicht geklappt.
Das Paar kann keine Kinder bekommen, in ihrer Position ein gravierender Makel. Entsprechend eifrig spekuliert das Volk über die Gründe.
Bei den Recherchen habe ich dazu natürlich auch ermittelt und habe herausgefunden, dass über Heinrich gesagt wurde, dass seine Lenden lahm waren. Das war früher ein Ausdruck für impotent sein. Und an anderen Stellen wurde gesagt, er hatte einen Jagdunfall als Kind.
Später löst die Geschichtsschreibung dieses Imageproblem, indem sie die Beziehung zur Josefs-Ehe verklärt. Das heißt, eine Partnerschaft, die aus religiösen Gründen komplett enthaltsam bleibt.
Das war ja auch, ich würde sagen, wirklich sogar noch ein geschickter Schachzug, die Josefs-Ehe. Das heißt, wir haben uns gar nicht berührt. Dann galten sie sozusagen als rein, was ja früher im Mittelalter einen ganz hohen Stellenwert hatte.
1024 stirbt Heinrich. Wieder steht der Thron ohne einen Erben da. Wieder droht dem Reich Chaos. Jetzt nimmt Kunigunde ihre vielleicht wichtigste Rolle ein.
Es war nun an mir, für Frieden zu sorgen und die Geschäfte streng in der Hand zu halten, bis ein neuer König gewählt war. Alle Kaiserinnen vor mir hatten genauso umsichtig gehandelt. Jede nach ihrer Bestimmung.
Da loben die Quellen sie sehr, dass sie, soweit das einer Frau möglich ist, im Zusammenwirken mit ihren Beratern dafür gesorgt hat, dass keine Unruhe kam, dass der Dynastiewechsel hin zu Konrad II. Reibungslos vonstatten ging.
Mit Konrad übernimmt das Haus der Salier, die Ära der Ottonen endet. Aber was ist mit Kunigunde? Wie verbringt eine Königin AD ihren Ruhestand? Sie zieht sich zurück auf ihren Witwensitz.
Nach dem Verlust Bambergs wurde sie entschädigt mit dem Königshof Kassel. Dazu gehörte auch Kaufungen mit sehr reichen Gütern, wo dann auch der Königshof hinverlegt wurde, wo sie dann auch nach einem Gelübnis ein Kloster gestiftet hat. Also das war schon wirklich kein Kaff, sag ich mal.
Auf dieses Gelöbnis, das Kunigunde angeblich während einer längeren Erkrankung abgegeben hat, nimmt auch der Titel von Eleonore Dehnerts Roman »Das Gelübde der Kaiserin« Bezug.
Es war nicht ungewöhnlich, dass die Königinnen in ein Kloster gingen, manchmal aus purem Schutz.
Im Kloster Kaufungen bei Kassel stirbt Kunigunde am 3. März 1033. Wahrscheinlich, ganz sicher, ist auch dieses Datum nicht. Im Jahr 1200 wird sie heilig gesprochen. Die bekannteste der vielen Heiligenlegenden über sie dreht sich um das Eheleben mit Heinrich.
Da wollten weder Heinrich noch die anderen ihr glauben, dass sie eine treue Frau ist, weil sie hätten einen Mönch gesehen, der immer zu ihr ins Gemach geschlichen ist.
Die Legende will, dass die, in dieser Geschichte natürlich unschuldige, Kunigunde ihre Treue beweist. Und zwar, indem sie unversehrt über glühende Pflugscharen läuft. Ein im Mittelalter übliches, sogenanntes Gottesurteil.
Ich ging ohne Zögern los. Eine Pflugschar nach der anderen bestieg ich. Kein Schmerz quälte mich. Gott beschützte meine Füße vor der Hitze.
Solche Geschichten machen Kunigunde lange zu einer beliebten Bezugsperson, sagt ihr Luxemburger Biograf Romain Maréchal.
Wir haben herausgefunden, dass Kunigunde sehr lange verehrt worden ist. Es gibt viele Kirchen, die nach Kunigunde benannt worden sind. Es gibt Reliquien in Luxemburg. Es gibt Flaggen.
Was aber Kunigundes eigenes Leben betrifft, bleiben viele Fragen offen. Zwei davon würden Schriftstellerin Eleonore Dehnert besonders interessieren.
Ich würde Sie fragen, von Frau zu Frau, was sich wirklich unter der Bettdecke abgespielt hat. Und dann würde ich wirklich auch gerne wissen, ob sie glücklich war.
Im Zeitzeichen erinnerte Jana Fischer an Kaiserin Kunigunde, die am 3. März 1033 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.